Herzlich willkommen zurück zu Parlando mit mir, Bernhard Hanski, und einem weiteren hochkarätigen Gast aus der Welt der Oper. Heute habe ich die ganz besondere Ehre, eine der großen Stützen des Wiener Staatsopernensembles gegenüber sitzen zu dürfen. 32 Jahre, von 1962 bis 1994, wirkte sie an diesem bedeutenden Opernhaus an knapp 750 Abenden und bezauberte vor allem als Mozart-Sopranistin ihr Publikum. Aber auch außerhalb Wiens erzielte sie Erfolge, sang bei den Festspielen von Salzburg ebenso wie in Bayreuth und folgte dem Ruf nach Amerika, Japan und ganz Europa. Die Liste ihrer Dirigenten ist lang und beeindruckend. Sie arbeitete regelmäßig mit Herbert von Karajan, Karl Böhm oder auch Carlos Kleiber, was sie zur wichtigen Zeitzeugin einer großen musikalischen Ära macht. Heute ist sie eine berühmte Gesangspädagogin und hat viele erfolgreiche Sängerinnen auf die Bühne gebracht. Ich freue mich sehr auf das nun folgende Gespräch mit der serbischen Sopranistin und österreichischen Kammersängerin Frau Olivera Miljakovic. Ich grüße Sie herzlich.
Ich begrüße Sie auch und meine Freude ist noch größer.
Ja, das freut mich.
Ich freue mich sehr, dass wir uns kennengelernt haben und dass wir über mein Leben und Ihr Leben.
Vor allem aber über Ihres.
Ja. Aber es ist wichtig, dass man von anderen Leben auch lernen kann.
Das ehrt Sie, dass Sie das so sehen.
Ja, das sehe ich.
Frau Kammersängerin, wissen Sie noch, welche Partie Sie im Haus am Ring am öftesten gesungen haben?
Ja, das war von Mozart. Und ich glaube, meistens das war der Don Giovanni, dann Così fan tutte und überall war die Papagena von der Zauberflöte.
Und die Papagena war es in Wien ganze 128 Mal.
Wahnsinnig.
Wirklich wahnsinnig. Ja. Erzählen Sie mal, wie war Ihre Reise mit dieser lustigen Soubrettenpartie?
Ja, das hat mir sehr gut gefallen, weil ich ein Mensch bin, der Gott sei Dank geboren ist mit einem Theatertalent. Ja. Also als klein war ich, für mich war das nur Spiel. Und dieses Spiel ist zum Schauspiel geworden. Und dieses Schauspiel hat das immer lange, lange gedauert. Je ich reifer geworden bin, desto Schauspiel ist immer größer geworden.
Ja, wirklich.
Weil ich habe auch also sehr viel mit meinem Bruder zusammengearbeitet, der 2 Jahre älter war und Geige studiert hat, aber er hat Jus studiert. Ich habe auch Gesang studiert, aber ich habe auch Kunstgeschichte studiert. Weil das war der einzige Gedanke von unserem Vater, der locker gelassen ist in der Luft. Kinder, wir müssen nur denken, ob ihr durch eure Kunst im Leben weiterkommen könnt. Dass ihr euch eine Familie habt, dass ihr Geld genügend habt oder sowas. Dann muss man es wirklich sich versichern, was anderes eventuell. Wenn es nicht geht, dann geht es was anderes. Also im Leben ist das immer den Weg suchen, an den man dich gegeben hat. Und entweder du bleibst oder du entwickelst dich und gehst weiter. Und das war es auch bei mir. Und mit jeder Partie, die ich bekommen hatte von der Staatsoper, war das die leichteste, sie zu interpretieren.
Bist du mir nun ganz gegeben?
Nun bin ich dir ganz ergeben.
So sei mein liebes Weibchen.
Und Sie wurden auch nicht müde, wenn es dann eben so oft war, wie im Fall der Papagena. Also die 128. Papagena hat immer noch Spaß gemacht.
Na, absolut. Aber das ist das Wichtigste, dass du kannst 1000 Mal machen. Weil schließlich, du machst das jeden Tag. Und wiederholst du manche Sachen, aber 1000 Mal. Aber du wirst immer besser, immer sicherer, Weil deswegen üben wir. Weil wenn wir uns nicht besonders wohlfühlen, aha, das passt mir nicht, diese Phrase, da muss ich suchen. Zum Beispiel für uns ist schwer, Beethoven. Zum Beispiel, also wenn du willst, also die wichtigste Oper von ihm, wo ich die Marcellina gesungen habe, Fidelio. Ich habe mich sehr darüber gefreut, da habe ich wenige Zeit gehabt zu lernen. Man hat mich engagiert, sofort eine Aufnahme
ja, zu machen. Ja, diesen berühmten Opernfilm.
Ja. Ja. Das ist, und da habe ich gedacht, mein Gott. Und die Sprache war auch nicht so besonders, habe ich mich sehr, weil ich überhaupt keine deutsche Sprache gelernt habe, sondern habe ich sie hier gelernt.
Erst in Wien dann?
Ja, hier habe ich gelernt. Damit ich kommunizieren kann, habe ich benutzt natürlich also Französisch oder Englisch oder Russisch oder irgendwelche Sprache, ja. damit ich was, und sagt man, wie sagt man das auf Deutsch? Und dann später habe ich ja Glück gehabt, dass ich einfach ein bisschen mehr Zeit durch einen Unglück habe ich wieder, bin ich ins Spital 3 Wochen gewesen und habe ich dann nach 2 Jahren erst, wo ich engagiert war an der Staatsoper, erst habe ich mein Grammatikbuch genommen und begonnen Deutsch zu lernen. Und seitdem habe ich nicht aufgehört, weil es war mir sehr wichtig, dass ich das, was ich fühle, auch in deutscher Sprache ausspreche. Ja. Und vor allem beim Gesang. Und das ist sehr schwer. Zum Beispiel, wenn du technisch überlegst, dass Mozart zu singen ist das Schwierigste.
Oh ja.
Aber wenn du das gelernt hast, kannst du alles singen. Auch Italienisch, auch Russisch, auch Französisch, auch Englisch, Fach. Weil es geht um die Technik. Und wenn du Mozart singen darfst und bist du engagiert, das auch zu interpretieren, das ist der beste Weg, dich zu entwickeln, zu einer gewissen Perfektion, die wir nie erreichen werden. Aber wir haben von Anfang an, von morgen bis abend, von heute bis morgen, jeden Tag muss man den Weg suchen. Weil das ist ein lebendes Instrument. Das kannst du nicht berühren, das kannst du nicht sehen. Du musst unglaubliche Fantasie haben, ist, wenn du einatmest, und zu spüren, wie geht diese Atem, wohin geht es diese? Und wenn du ausatmest, da spüren, dann musst du lernen. Durch Einatmen und Lernen lernst du von drinnen deinen Instrument.
Ja.
Und dann heißt das schon vom Anfang an, du bist auf dem guten Weg. Nicht der falsche Weg ist, jemanden zu imitieren, oder unbedingt das zu machen, obwohl dir das nicht passt, spüren, dass irgendeine Partie, eine Rolle dir liegt. Du musst dich nur finden, wohin du gehörst. Und teilweise sind natürlich auch die Lehrer auch dafür verantwortlich, weil sie die beraten dich, also jetzt machen wir das und das. Aber noch wichtiger waren die Korrepetitoren, sagte ja. Oliveira, das ist für dich, das lass es. Und die haben große Erfahrungen, das sind laute, reife Menschen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich einen jungen Korrepetitor gehabt habe, sondern alle waren älter.
Alles gestandene
Musiker. Und alle
Musiker.
Sind noch älter gewesen, das sind noch ganz am Anfang von diesen großen Dirigenten also zusammengearbeitet haben. Und die sind voll mit Wissen gewesen. Und sie konnten dir erklären viele Sachen. Warum geht das nicht so oder warum geht das nicht so? Und dann hast du mit jemandem Möglichkeit zu sprechen darüber.
Mitunter haben die ja sogar noch mit einem Strauß zusammengearbeitet, die Korrepetitoren. Gerade hier in Wien, oder?
Wunderbar.
Da gab es doch sicherlich etliche, die noch die goldene Ära mitgemacht haben.
Ja, da sind wir. Aber direkt Strauß habe ich keine, leider nicht, weil ich war nicht so reif, dass ich sofort Strauß singen konnte.
Aha.
Der Strauß hat erst begonnen
Die Stenka haben sie gemacht.
Ja. Aber das sind alle Partien, die dann zu mir irgendwie glücklicherweise nicht zu früh gekommen sind. Mhm. Und mit der Partie müsste immer eins werden. Und was ich geschafft habe, das ist mein von lieben Gott, dieses Talent, sich in jemanden hineinzuleben. Wenn du eine Geschichte lernst und singst, bei der Geschichte bist du auch, hast du Teil zu darzustellen, dann bist du ein Teil von dieser ganzen Geschichte und musst du ganz genau wissen, psychologisch und physikalisch. Psychologisch ist wichtig, dass du sie verstehst und dass du das kreieren kannst in deinem Kopf und das zu werden auf der Bühne, was du gelernt hast. Und so habe ich das viel daran gearbeitet, auch viel danken, dass ich unterrichtet habe, habe ich auch den Weg gefunden, weil ich habe gesagt, wenn du auf die Bühne gehst, musst du das werden, das sein, was du darstellen darfst. Die Oliveira oder der Sänger oder so ist daneben. Das heißt, in dem Moment kam zum Zweifel.
Zur Trennung.
Zur Trennung.
Ja.
Und in dem Moment, wo ich das geschafft habe, habe ich es auch geschafft, mehr ruhiger zu sein. Das heißt, hinter der Bühne, ich habe das selber gefunden, also langsam, weil das Herz hat geklopft wie ein Wahnsinn.
Waren Sie immer aufgeregt, ja?
Wahnsinnig, wahnsinnig aufgeregt. Und dann durch das Atemübungen, was ich gelernt habe, durch die Meditation und alles, das hat mir sehr viel geholfen.
Interessant.
Und habe ich also von einer Israelitin, die da war, die da gekommen ist mit einem dramatischen Theater aus Israel, haben sie dann im Volkstheater also ein paar Vorstellungen gegeben. Und ich war sehr befreundet mit dem Direktor und seiner Frau. Und dann haben sie gesagt, Oliveira, jetzt bekommen wir aus Israel, wir haben nicht so viel Geld. Und kommt so auch eine wunderbare Pianistin, die hat mal auch Gesang studiert. Und vielleicht kann sie bei dir diese 2-3 Wochen sein. Du hast Platz. Das haben sie gewusst, weil sie mich gekannt haben. Mhm. Habe ich gesagt, ja, gerne. Gott sei Dank. Ohne dieses Mädchen. Und sie hat mir das gezeigt. Es ist also, sind Gruppen. Es geht nur 3 Minuten, müsste ich sagen. Das heißt, ausatmen. Einatmen. Und muss viel Spuck haben. Weil eben, wenn du mal ein bisschen zu trocken bist, dann kommst du wieder zum Spuck oder sowas. Aber du trainierst das. Ohne zu singen, du kannst dann später eingesungen sein.
Weil
du machst das also, das so. Und dann das.
Durch die Nase auch nochmal ein und aus. Ja,
also 3-4. Und immer mehr, 3-4 Minuten, aber nicht mehr. Und dann zum Schluss,
da haben Sie auch noch was gelernt.
Das ist das Wichtigste, was ich gelernt habe.
Spannend.
Dass ich habe alles meine Schüler gebracht.
Ja.
Dadurch sind sie immer in guter Kondition, bevor du dich einsingst, erst diese Übungen machen.
Ja, wie toll.
Der Körper, dein Halsmuskulatur wird wärme.
Gelockert,
und,
ja.
Und die Stimmbänder werden wärme. Weil es ist mir passiert, dass ich in Aix-en-Provence zu singen gehabt habe. Und einen Tag habe ich frei gehabt. Da habe ich gesagt, ja, wunderbar, kann ich mich erholen. Dann haben sie mich angerufen, leider, sie müssen kommen. Also um 8 Uhr in der Früh, sie müssen kommen, weil die Kollegin, die zweite Besetzung, ist krank geworden. Und ich habe nicht, also die 8 Uhr, um 10 Uhr beginnt die Probe. Ja, die habe ich schon geprobiert, aber ein Tag ich und ein Tag die Kollegin. Und ich müsste dann natürlich mit meinem Wagen, bin ich schnell gegangen und ganze Zeit, 20 Minuten, habe ich Atemübungen gemacht und dorthin gekommen, habe ich gesagt, naja, ich werde mich nicht einsingen können. Da war Strauss, dass ich gesungen habe. Das besonders muss ja immer exponiert, beginnt das so. Nicht lasse, nicht langsam, ne? Sondern musst du sofort drauf. Ne? Und ich habe gesagt, ja, es tut mir leid. Nein, mach nicht, bitte markieren, es ist kein Problem. Ich habe begonnen zu markieren, die Stimme war da, weil das alles nach 20 Minuten warm war. Und so ist das, wenn man, jetzt ist das wieder was gelernt, wenn man zu hoch zu beginnen hat, wenn du dich zu hoch immer einsingst, dann wird die Höhe müde. sondern du musst dich sehr gut unten einsägen.
Die Mittellage oder auch wirklich die Tiefe.
Mittellage, ja, Mittellage. Ja, ja. Mittellage bis zu Tiefe. Also ja. Für uns, also es ist die tiefste Note ist A ja, eventuell ja. Und das ist kein Problem. Aber es kann auch tiefer sein. Aber es ist für unser also ganzes Repertoire ist das A-Tiefste. Aber oben ist C oder D oder S, geht das noch eine Terze hinauf. Und wenn du diese Erfahrungen machst, dann beginnst du immer mehr sicherer zu sein und weniger Angst zu haben.
Ja.
Denn du bist derartig konzentriert und da habe ich noch dazu von einer sehr wichtigen Person, das war der Klobuchar, Berislav Klobuchar.
Der große Dirigent.
Der große Dirigent. Ja. Und seine Frau war das aus Beograd, Pianistin. Und sie hat diesen ersten Kopie, die serbische, er war Kroate, sie war Serbin, die ich kennengelernt habe, durch Theater. Und sind wir gute Freunde geworden. Und die hat mir dann alles gezeigt. Sie hat sich mir gewidmet, wohin ich soll gehen, mit was für eine, überhaupt mich hier auszukennen. Und dann natürlich also im Theater noch dazu und das und mit ihrem Mann. Also, und sie hat begonnen, transzendente Meditation zu lernen. Und das ist das, die größte, wieder habe ich wieder Gottes Geschenk bekommen. Sie, ich bin gerade Ende der Saison gewesen. Ich habe gesagt, ich habe nur 2 Tage, dass ich zu Ihnen komme, dass Sie mir das zeigen, weil bitte können Sie, ja, Olivera, das möchte ich Ihnen. Sie hat 3 Monate gelernt, das in der Schweiz. Transzendente Meditation mit dem Mantra. Das heißt, du bekommst ein Wort, das du nicht hören darfst und nicht aussprechen darfst. Und der dir gibt, darf dir den aufschreiben. Sie darf auch nicht. Also es ist nur deine Mantra. Nicht? Und wenn du dann so weit bist, dass du dich konzentrieren kannst, beginnst du mit dem Mantra zu gehen und immer mehr, weil immer kommen die Gedanken, immer kommen andere Atemrhythmen. Aber wenn du Mantra beginnst, dann langsam, auf einmal bist du unten, bist du schon ganz
bei dir selbst.
Ganz bei dir selbst.
Ja.
Das habe ich erlebt am ersten Tag. Und dann haben wir noch einen Tag gehabt und dann bin ich schon weggefahren nach Salzburg, weil das war schon Sommerzeit. Ich habe das verstanden. Ich habe das geschafft, wahrscheinlich, weil ich gute Konzentration habe. Weil ich wahrscheinlich, wenn ich was möchte und an was ich glaube, ich bekomme diese Kraft. Ich bekomme diese Kraft, die mir hilft, weiter Frieden in meine Seele zu bewahren und jeden Tag mehr oder länger dauert es, ich werde immer sicherer und sicherer und sicherer, weil ich immer bekomme ich eine Hilfe in meinem Schicksal, da bekomme ich wieder die Frau Klobuchar, dann habe ich was anderes, aber das Gleiche, wie du gelernt hast, gibt die weiter zu meinen Schülern. Und die sind alle auf diesem Niveau. Und das mit dem Atemübungen, das wissen nicht nur ich. Und ich habe alle in Beograd, meine Schüler, und in Zagreb.
Ein großes Geschenk, was Sie da
das
geben.
Das ist großes Geschenk.
Ja.
Großes Geschenk. Bin aber dankbar, dass ich das tun kann.
Ja.
Weil das gehört dazu, ohne diese Atemübungen, ohne dieses Gefühl, dass das Stimme ist nicht nur ist Teil von dir, ist Teil von deiner Seele. Und du musst ihn langsam verstehen und fühlen und sehen, was du da machst, wie kommt es zu deinem Ton. Und das ist das, die Atemtechnik ist das Wichtigste.
Frau Kammersängerin, ja. Sie sind geboren in Beograd, ja. Belgrad, in Serbien. Damals gehört das noch zum Königreich Jugoslawien.
Ja.
Und zwar sind Sie geboren im Jahre 1934.
Ja.
Erzählen Sie uns von Ihren Eindrücken in Beograd, Kindheit, Krieg, was auch der Zweite Weltkrieg, ja, ein großes Thema, leider Gottes, in Ihrer Kindheit, ja, und Jugend,
ja,
spielte.
Ja. In ganz früherer Kindheit, bis 6 Jahre, war ich sehr glücklich. Und habe ich eben also meine wunderbaren Eltern, mein Bruder und Familie. Mein Vater hat 3 Schwestern gehabt und 2 Brüder, also große Familie. Und der Vater war ein Weinbauer. Und das ist der berühmte Župa-Wein. Das ist in Südserbien berühmteste Župa-Wein. Und das gehörte meinem Großvater. Später, ein lustiger und wunderbarer Mensch, hat immer gespielt und erzählt, als ich im Urkrieg war oder sowas, weil er ein bisschen war, musste durch Wein probieren. Hatte immer einen Schwips gehabt.
Ein bisschen, ja, übermütig gewesen.
Ja. Aber ein großzügiger Mensch, der vielen Menschen auch sehr viel geholfen hat, doch mit dieser Geschichte, was er immer gemacht hat, und die Leute sind um ihn gewesen, weil er immer neue Geschichten erzählt hat, ist das natürlich für ihn also eine gefährliche Zeit, weil die Leute haben begonnen, jetzt zu spielen und zu wetten. Also, aha, wenn du schon das hast, dann kannst du auch das machen oder so. Und das hat der Großvater immer gesagt. Und er hat die Wette erste Mal verloren. Und was er verloren? Sein ganzes Vermögen.
Oh je.
Ja.
So dramatisch.
So dramatisch. Auf einmal 0. Es sind 3 Häuser, es sind also riesengroße Weingärten. Es ist alles, was er gehabt hat. Er hatte auch 2 Söhne gehabt. Man hatte 2 Töchter adoptiert, weil irgendwie ist nicht gegangen mit dem Burschen. Für zu Hause braucht man ein Mädchen und so. Das war eine wunderbare Schwester von mir. Nie habe ich gespürt, dass sie adoptiert waren. Die waren wirklich meine echte Schwester. Und das hat mir eine unglaubliche Freiheit gegeben nach dem Krieg. Also in so einem Gebiet zu sein, in der Natur. Von Morgen bis Abend, ich bin in dem Weingarten gelesen.
Schön, ja.
Mit meinen Schwestern haben wir gespielt und die Fantasie ist immer größer und größer gewesen. Und da kam es, ein wichtiger Moment. Da kam ich nach Hause, sind wir gekommen, nur zum Mittag, um zu essen. Dann sind wir wieder zurückgegangen zu spielen. Denn mein Gott, ich war schon... Nach dem Krieg war ich schon 10 oder 11, ne? 11, 12 war ich. Ne? Und habe ich dann wirklich dieses Gefühl gehabt, diese Natur gibt mir so viel Kraft. Das ist ein wichtiger Moment in meinem Leben. Ich habe begonnen, Schönheit zu leben, Natur zu lieben und mit meiner Schwester, also mit viel Fantasie, also zu spielen, verschiedene Sachen und miteinander oder mit anderen Kindern. Das war eine wunderschöne Zeit. Schlimme Zeit war, wenn ich nach Hause gekommen bin und der Onkel hat gesagt, na ja, du spielst den ganzen Tag, wann wirst du lernen? Ich habe gesagt, aber Onkel, Entschuldigung bitte, wir haben frei. Das ist... Ja, aber deine Brüder, die lernen auch für nächstes Jahr. Da habe ich gesagt, wenn sie brauchen, dann sollen sie tun. Daraufhin hat er gesagt, ich wette, dass du nie Matura machen wirst. Habe ich gesagt, gut, wenn du willst, wird man sehen, wer gewinnt. Und gehen weiter. Also vergessen.
Ja.
Aber dann haben meine sogenannte Brüder oder Cousin sind böse gewesen und eifersüchtig gewesen und irgendwie einzige in der ganzen Familie einzige Mädchen war ich.
Tatsächlich?
Abgesehen von diesen 2, ja, die sie adoptiert haben. Ja.
Ja.
Ja,
ja.
Sonst sind immer Burschen gewesen. Und ich habe gesagt, naja, also gehen wir weiter. Dann haben die Buben was böse gemacht. Sie haben meine Post geöffnet, wo ich von Kollegen oder aus Schule gehabt habe, wo diese Liebe, man hat mich Baby genannt, mhm. Baby, weil ich immer wie ein Baby ausgeschaut habe. Also liebe Baby, also wie geht es dir? Daraufhin habe ich gesagt, sehr gut, ich bin der Natur, wunderbar, geantwortet, aber sie haben diesen Brief nicht gegeben. Das geben wir deinem Vater. Aha. So böse waren sie, aber sie waren auch 16 und 18 oder 16 und 14.
Ja, ja,
sind
ja.
Sie halt so böse, böse, böse Kinder
gewesen. Haben sich geneckt.
Naja, ich bin nach Hause gekommen. Unsere Beziehung zu Mama und Papa war unglaublich, weil wenn wir ein paar Tage nicht mit denen waren, und das war schon, dass ich fünf Jahre meine Mama und Papa nicht gesehen habe, weil sie konnte nicht zu uns kommen. Einmal ist die Mama gekommen, aber da ist sie Gott sei Dank am Leben geblieben. Da kamen diese Stucker.
Ja, die
also diese, ja, diese die hinunter, wo sie ja. ganz, wo die Züge gehen, geht, machen sie alle tot. Ich war auch dabei, aber ich war, kein Platz war das. Ich war oben. Als wir das erste Mal hinunter nach Süden gefahren. Ich keine Platz war das. Ich habe mich gegangen, wo die Koffer sind. Und dadurch bin ich oben im Leben geblieben.
Aber dieser Schrecken des Krieges, den haben das Sie so hautnah erlebt.
Also unglaublich, ja.
Ja. Wie konnten Sie trotzdem nach all diesen Erfahrungen wieder diese Lebensfreude schöpfen, einfach weiterzumachen?
Ja, das ist eine gute Frage. Aber ich sage, das ist in mir gewesen. Dass ich diese Stärke bekommen habe, schon mit Geburt, und dass ich diese wunderbaren Eltern gehabt habe und die Tante, die mich 5 Jahre, die haben mir nicht erlaubt, dass ich in ein Zimmer alleine, nein, du wirst zwischen uns schlafen. 5 Jahre
ja.
bin ich so bei Onkel eingeschlafen.
Mit jetzt, viel Liebe
mit
umgeben.
Mit viel Liebe.
Ja.
Und das ist mein größter Reichtum.
Das glaube ich.
Ist diese geistige Liebe, die wunderschöne Liebe, die ich bekommen habe von meinen Eltern und von meiner Tante und meinem Onkel.
Ja. Und wahrscheinlich bis heute in sich tragen,
noch
oder?
Noch immer. Ja. Also sie fehlt mir auch, wie Mama mir fehlt oder so, aber ich spüre, die sind da. Ja. Die sind da. Die haben große Spuren gelassen, die ich auch weitergeben kann.
Das ist das Schöne, ja.
Das ist das Schöne. Und das Schönste ist, wenn du den Menschen glücklich machst. Mhm. Das ist dein größtes Glück, wenn du dessen bewusst bist, nicht?
Da gibt es ja diesen schönen Spruch, Liebe ist das Einzige, was sich vermehrt, wenn man es teilt.
Ja, ja. Das ist es.
Ja.
Und jetzt habe ich in den letzten paar Jahren, weil gerade bei der Pandemie, bevor die Pandemie, ich habe ein paar Leute kennengelernt. Und die sind, wir sind nach so vielen Jahren treffe ich 3 Menschen, denen ich sofort in meinem Herzen sie, mich und ich sie in,
also geschlossen habe. Ja.
Und das sind solche, diese Menschen sind so ein geistiges Niveau, dass wir uns eigentlich nur Freude machen können. Weil du, wenn du ganz glücklich bist, du schaffst, bist du glücklich,
ja.
Und denkst überhaupt nicht.
Alles geht einfach.
Nein, ja. Aber also, wenn du nicht glücklich bist und wenn du mal Glück erfahren hast, dann wirst du immer glücklich werden. Und dann verstehst du, wie werde ich zum Glück kommen. Ja. Und das ist wichtig. Und dann, liebe Gott, hilf dir, wenn du diese und diese Menschen triffst. Die Leute, die mich unglaublich reich machen, die mich unglaublich glücklich machen, weil jetzt sehe ich, dass das in der Welt gibt auch gute Menschen.
Oh ja, oh ja.
Aber du musst viel erfahren und viel Leiden ertragen, damit du irgendwie belohnt bist dann, damit du das verdienst.
Ja, wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich. Ja. Ja.
Das ist diese geistige Entwicklung, ja. Und die ist sehr wichtig.
Ja.
Und so ist das eigentlich, jedes Mal bin ich belohnt. Dann bin ich sehr, ich wirklich, trotz dieser Tragödien, ich habe viel Glück gehabt. Und für dieses Glück bin ich dankbar gewesen. Und für diese Dankbarkeit hat mir das alle Schmerzen dann Dann habe ich gesagt, ja, aber es geht besser. Eine gewisse Positivität ist da geblieben.
Ja, wie schön.
Weil das ist auch sehr schwer, wenn ich jetzt 88 Jahre alt mit wem. Alle meine Freundinnen sind schon fast gestorben. Und auch von der Familie. Also letzte Jahr war eine Tragödie für mich. Meine beste Freundin gestorben, die zweite beste Freundin gestorben, die dritte ist jetzt dement geworden. Wichtig ist, dass du in deinem Leid und deinen Problemen nicht alleine bist.
Richtig.
Und das ist das Wichtigste. Und das ist auch unser Verdienst.
Können Sie sich an den Moment erinnern, wo Sie gesagt haben, ich möchte Sängerin werden, ich möchte auf die Bühne?
Ja, das kann ich Ihnen sagen, ganz genau, weil ich habe immer bis zum letzten Augenblick Klavier sehr, sehr also inskribiert in der Mittelschule, die ich fertig gemacht habe. Aber über Singen habe ich immer gesagt, na ja, habe ich immer gesungen, das brauche ich nicht. Ne? Aber das mein Schicksal ging ganz anders. Also als ich so weit war, wo ich fertig war mit der Mittelschule für Klavier, sollte ich dann die Hochschule gehen. Und dann habe ich ein besonders schwieriges Stück, was ich spielen sollte. Diese technisch schwer war, weil ich habe kleine Hände. Und das ist eine Etüde mit Oktaven.
Ja, großen Sprüngen.
Und ich konnte nicht. Oktave ist, also ich konnte so 5 Töne vielleicht, aber Oktave. Und dann habe trotzdem sehr viel geübt. Mein Traum war, dass ich weiter als Pianistin.
Wirklich?
Ja,
das haben Sie angestrebt.
Ja. Aber dabei habe ich immer wieder gesungen. Das ist das ohne unbewusst, immer. Immer hat man immer gesagt, Ruhe, Olivera. Besonders in diese 5 Jahre im Krieg, wo wir so in einem wunderschönen Haus und der
auf engstem Raum, ha?
Ja, wunderschöner Raum. Der hatte Akustik, da bin ich gerannt, habe ich so gesungen. Und dann immer wieder Ruhe. Kein. Also, ja. Dann bin ich schnell wieder draußen gegangen und dann weitergesungen, ohne zu wissen. Was das Wichtigste war, dass ich diese Musik in mir gehabt habe. Was ich gesungen habe, keine Ahnung, aber waren Melodien, waren irgendwelche, was ich gehört habe. Und das ist ja selbstverständlich Teil von mir gewesen. Jetzt weine ich, ich kann nicht weiter im Klavier gehen, weil das schaffe ich nicht, diese Oktave zu, also dieses Stück zu spielen, weil das Aufnahmeprüfung wichtig. Dann sagt mein Lehrer, sagt er, aber Olivera, weine nicht. Ja, wieso? Ich wollte die Pianistin werden. Nein, nein, also, aber momentan ist das nicht möglich. Aber weißt du, was du sein kannst? Du kannst singen lernen. Du kannst in der Hochschule gehen und sich jetzt mit dem Singen beschäftigen. Na ja, das kann ich ja schon. Ja, aber das musst du auch ganz bewusst lernen, habe ich gesagt. Also, aha, da kam eine Idee. Das ist mein Trost jetzt, habe ich verstanden. Habe ich gesagt, gut, singen liebe ich überall. Habe ich, wenn man mir sagt, genug singen, ich habe gepfiffen. Also, bis ich mich beherrschen konnte, war das eine lange Zeit, weil ich habe Singen sehr geliebt, aber meine zwei Cousins, die sind böse im Sommer gewesen, wo sind zu meiner Tante extra gekommen, und haben sie dieses Problem gewusst, dass ich, wenn ich singe, dass ich störe. Ja. Die Tante und dass ich... Ja. Und ich habe dann aufgehört zu singen. Nur im Garten, da draußen in unserem Garten, der wunderschön war mit vielen Bäumen und so. Da kann ich schreien und pfeifen, so ist überhaupt. Das war es. Und was ist passiert dann? Wichtigster Moment ist passiert. Es geht immer um meinen Onkel und mit den zwei Hooliganen, wie ich sage, wo ich mich dann entschieden habe, doch singen, ja oder nicht, oder Klavier oder sowas. Dann, das ist der Moment mit 18, wo ich gesagt habe, ja, wenn Sie meinen, Herr Professor, ja, singen habe ich immer, aber dann gehe ich halt lernen.
Ja.
Und dann habe ich ein Glück gehabt mit einem tollen, tollen Lehrer, der hat in Wien studiert, Jus, und noch dazu Gesang.
Ja.
Ist ganz berühmt, kann man nicht finden bei YouTube und alles, ganz berühmte Sänger gewesen.
Wie war sein Name?
Riawetz. Ja. Riawetz, der hat so nicht gewusst, ob der dramatische, er hat alles gesungen und wunderbar gesungen. Er ist ein bisschen leider krank geworden, ist er gestorben, aber hat niemanden Unterricht gegeben, nur mir weiter und mich immer, ja, Olivera, du schaffst das mit letzter Energiekraft. Er hat mich er ist ein paar Tage später gestorben, aber er hat mich unterstützt. Und dann seine Frau ist dazu und die Tochter, mit der ich noch heute eine Verbindung habe, mich unterstützt haben. Das sind die meine Lebensstütze gewesen.
Sie sind dann sogar nach Italien gegangen und haben bei der berühmten Gina Cinia Unterricht genommen. Wie war diese Begegnung?
Das ist, ich kann nur sagen, einer von den schönsten Momenten. Einen Menschen zu kennenlernen, der wirklich ein fantastischer Mensch ist. Letzte Jahre in der Hochschule hat man dann Italienisch Unterricht gehabt. Dann ist die Professorin von der Universität für Philosophie und italienische Sprache, hat uns zweimal in der Woche unterrichtet in der Hochschule. Und ich war sehr guter Schüler, habe viel schnell gelernt und hat gesagt, Olivera, wenn du weiter so machst, du wirst bestimmt ein Stipendium für alle Wetter vorschlagen, dass du eventuell für Sommer, für 3 Monate nach Perugia gehst, wo da wäre die berühmte Universität Peristarnieri. Und das habe ich gemacht, also da war ich schon zweite Jahr in der Hochschule und das hat mir gut getan, weil ich dort Anerkennung gefunden habe. Sie war so lieb. Sie hat mir nichts erst gesagt, Olivera, wie du singst, ich bewundere dich, ich bin sehr zufrieden. Wir werden natürlich sehr wichtig jetzt ist, deine Sprache und Dynamik lernen. Mhm. Alles, also dies, erste, jetzt gekommen ist, hat gesagt, pass auf, das ist Wichtigste, ist Pianokultur.
Das haben Sie bei der Cinia gelernt.
Das ist die Cinia. Ja. Und ich habe nie eine starke Stimme, so ich konnte nie schreien. Aber ich habe mich bemüht, viel zu geben.
Ja.
Aber nicht so locker zu sein, also jetzt wollen wir über die Pianokultur. Und dann hat sie gesagt, ja, nichts, Olivera, es ist alles in Ordnung. Du brauchst nur ein bisschen mit dem Atem.
Bisschen Feinschliff.
Meinte, ein Feinschliff, das wird alles gut, wunderbar. Sogar, also als ich mich nach zweiten Jahr, dass ich dorthin, erst 3 Monate, dann nächstes Jahr habe ich wieder Stipendien bekommen, wieder bei Cinia Cinia. Dann toll. Viele Konzerte gemacht. Und vor allem, sie hat mich so gepflegt, ich habe gut essen können. Weil das Geld, was ich bekommen habe, ist zum Zimmer, das ist ein Stipendium. War das, Papa hat mir die Reise bezahlt, selbstverständlich, aber ich habe sonst kein Geld. Ja, ich habe alles mitgenommen zum Essen. Und haben wir gesagt, also habe ich gelernt, also wenn wir nach Venetien, über Venetien nach Perugia fahren, dann bleiben wir bei den Freunden von meiner Lehrerin, die viele Freunde in Venetien hat, das sind unsere Leute, die während des Krieges italienische Menschen, also im Kriege kennengelernt hat und geheiratet haben nach dem Krieg. Es sind viele Familien da unten, wunderbar, und die Kinder sind wunderbar. Die singen Estrano, Estrano, hat sie nicht einmal 6 Jahre. Also, das war wunderbar, weil ich konnte mich weiterentwickeln, zweite Jahr noch dazu. Dann hat sie sich mehr kontrolliert, dass ich immer gut essen kann. Dann hat sie mich nach Mailand mitgenommen, als wir fertig waren, um mir bei Alci vorzustellen. Weil sie wollte mich schon so einen Weg machen und sie wollte mich schon
mir helfen, in den Beruf zu kommen.
Ja, mir die Reise bezahlt, zusammen sind wir nach Mailand gefahren.
Wie edel.
Das war grandios, wirklich. Ich habe für alle Sachen, die ich in meiner Hochschule gelitten habe, von den anderen eifersüchtigen Leuten, die mich nicht anerkennen wollten oder sowas. Aber das war irgendwie, habe ich gesagt, ja, kann man nichts machen. Ich bin zufrieden. Ja. Ich muss weiter lernen. Ich bin noch nicht fertig. Da können Sie auch mit mir nicht zufrieden sein. Dann lasse ich Sie. Aber dann später, es ist nur Eifersucht.
Ja. Nicht. Und in Italien wurde Ihre Seele wieder gestreichelt.
Ja, das war wunderbar.
Ja, herrlich.
Habe ich viel Konzerte gemacht dann. Und was war wichtiger noch? Also nach dem Krieg sind wir zurückgekommen aus dieser Ortschaft, Alexinas hieße. Alexandrovas hieße, wo unsere also Weingarten waren, die dann meinem Vater gehört haben. Mhm. Also wie gesagt, mein Großvater hat das
alles verloren, ja.
Hat mein Vater alles zurückbezahlt.
Ach, wie
und
schön.
Später habe ich das alles geerbt.
Ach herrlich, also kam es doch wieder zurück zu ihm.
Und dann habe ich alles meiner Schwester und meinen schlimmen Hooliganen habe macht ja nichts.
Sie sind dann nach Italien auch wieder zurück in die Heimat, nach Beograd. Ja. Sie haben dort ein 2-jähriges Engagement am Nationaltheater angetreten.
Mama hat gesagt, wer weiß, ob du irgendwie leben wirst mit deinem Gesang, mit deinem Singen. Das ist ein großes Spiel und eine Lotterie. Also dann studierst du was anderes. Ich habe gesagt, passt das wunderbar. Kunstgeschichte. Und da habe ich ein paar Kunstgeschichte gemacht, ein paar Prüfungen, viel gelernt. Aber dann wurde ich aufgenommen in der Belgrade Oper, wo ich 2 Jahre war. wo ich mit tollen Korrepetitoren, die hier studiert haben, immer wieder verbunden mit Wien, und viel gelernt habe. Und wo sie gesagt haben, Olivera, du musst raus von hier, jetzt bist du soweit. Ja, wenn Sie meinen, also ich wollte Kunstgeschichte fertig machen und dann unterrichten.
Was waren so Ihre ersten Aufgaben an Beograd am Haus? Welche Partien haben Sie da gesungen?
Die erste Aufgabe waren Esmeralda.
In der verkauften Braut.
In der verkauften Braut. Und da könnte ich mein Talent zeigen, dass ich tanzen kann.
Ja.
Das haben sie dann ausgesucht. Und das war sehr gut. Also viel, ich war große Freude, habe ich gehabt. Das ist Esmeralda gewesen, dann war das in Figaro Hochzeit, konnte ich singen die
Barbarina.
Die Barbarina, ja. Barbarina war der erste Mozart. Das ist das einzige von Mozart, was ich gelernt habe. Anderes, ich habe die deutsche Ensemble aus Ostdeutschland sind gekommen, haben sie irgendeine Mozart-Opern aufgeführt, weiß ich nicht, was das war, wunderbar. Das habe ich das erste Mal in meinem Leben Mozart gehört.
Schön.
Ich sage, das ist ein Phänomen, nie gehört, CD haben wir nicht gehabt, im Radio hat man nicht, das war sehr, sehr kontrolliert, was du dort spielst.
Also hatten Sie gar nicht solche Vorbilder dann oder Ideen, wie kann das
nicht
alles klingen, wie singen die in anderen Ländern?
Gar nicht, gar nicht.
Ja.
Da habe ich ja so irgendeinen Instinkt gehabt und wenn das Piano geschrieben ist, dann habe ich halt Piano. Ich habe versucht, also das mit den schönen Stimmen und mit dem Ausdruck natürlich, von der Schauspielausdruck oder sowas viel, viel zu geben. Und das war mein Erfolg. Ne?
Ja.
Aber man hat mir nur diese zwei Partien zu singen gegeben, weil ich nicht Kommunistin war.
Aha.
Also das war von Politik ist eine große Rolle bis jetzt. Annika Radoszewicz, die mir unterrichtet hat, also Gesang nicht, sondern sie war Tänzerin, war eine brillante Tänzerin, sondern Ausdruck mit dem Körper. Und daraufhin hat sie gesagt, ja, wenn du jetzt so vorbereitet bist, dann gehen wir nach Italien. Da habe ich meine ersten Kurse gemacht. Und als ich zurückgekommen bin, hat sie gesagt, jetzt musst du wieder zu der Oper gehen. Da habe ich gesagt, aber Frau Professor, man gibt mir keine Hauptpartien. Ist wurscht. Du sollst alle diese Hauptpartien lernen. So habe ich wunderbare Korrepetitoren gehabt. Und so habe ich mich irgendwie durch Vorsingen hier, wo ich überhaupt keine Hoffnung gehabt habe. Aber ich habe gesagt, wenn das kommt, also, dann werde ich tun. Und das ist mein Glück gewesen.
Sie sind einfach nach Wien gefahren, haben vorgesungen und wurden auf der Stelle engagiert.
Ja, auf der Stelle war ich engagiert, nach zweiter Vorsingen.
Und Sie waren dann in Wien und wurden direkt ins kalte Wasser geworfen. Sie haben am 22. Oktober 1962 als Despina debütiert in der Così fan tutte.
Ja.
Auch in einer wunderbaren Besetzung. Teresa Stitch Randall, Ira Malagnoli, Luigi Alva.
Wo haben Sie das gefunden? Alle?
Da gibt es ein wunderbares Archiv der Wiener Staatsoper. Welche Erinnerungen haben Sie an dieses Debüt in Wien? Weiche Knie?
Gestorben bin ich ja, ohne weiteres. Kann mich erinnern, hinter der Bühne, wo ich sagte, um Gottes Willen, Frau Bjakovic, raus, auf und laute Zittern. Auf der Bühne und habe ich nicht nachdenken können. Und das war das erste Mal. Auf hinter der Bühne sagt, oh Gott, habe ich irgendwie geschafft.
Che vita maledetta.
Che vita maledetta. Dann wahrscheinlich gehen wir weiter so.
Parlar con
Sie haben die Despina dann auch noch in einer mittlerweile sehr bekannten und berühmten Filminszenierung gesungen von Václav Kašlik.
Ja, ja.
Was war das für eine Erfahrung plötzlich mit Kamera?
Unglaublich.
Hat Spaß gemacht?
Bah, natürlich. Da war ich im vollen Element.
Ja.
Und da sind alle tolle Sänger gewesen.
Ja.
Da war die Janowitz, da war der Christel Ludwig, Luigi Alva.
Alva auch.
Alva,
ja.
Viel genannt. Und waren wir ein wunderbares Ensemble, also die einander immer, die sind natürlich ein bisschen erfahrener gewesen, also zum Beispiel Janowitz ist ein paar Jahre jünger als ich, aber hat sie schon ein paar Jahre vorher sehr früh ein Engagement bekommen, so hat sie, aber wir waren befreundet, ja. Bis heutzutage,
ja,
einzige,
wirklich?
Bis einzige Freundin.
Toll.
Wir haben zusammen gesehen, in einem Haus, das Apartmenthaus war für die junge Sänger. Dort war sie unten, also ich ganz am oben, was das Billigste war.
Yeah.
Und ich kann mich erinnern, nach der ersten Zauberflöte, dass sie gesungen habe, hat sie auf mich gewartet, immer Türe aufgemacht und gewartet nach der Vorstellung, dass ich komme. Wie war es, Oliver? Und das ist die berühmte Geschichte, die Gundula erzählt. Mit imitiert meine Sprache, weil damals habe ich kaum gesprochen. Es war Katastrophe! Na, was war denn das? Katastrophe. Weißt du, wo ich mich verstecke? Also das war dieser Korb für die Papageien.
Ja.
Wo ich mich verstecke. Versteck. Möchte aufmachen. Nein, ich gehe nicht auf. Und ich stehe, ich muss schon singen. Und diese Federn sind dann muss ich so machen oder irgendwie. Dann ist mir Papageno gekommen, hat mich rausgeholt.
Wirklich?
Das war es. Aber das war ein großer Erfolg, weil das lustig war für die
Kinder. Natürlich.
Und die haben alle gedacht, das gehört sich so.
Die Papagena kommt nicht aus dem Korb.
Ja. Das war es.
Wer war der Papageno, der sie da rausgehoben hat? Erich Kunz? Walter Berry?
Na, warte ein bisschen. Erich Kunz.
Erich Kunz, der berühmte Papageno des Wiener
Mozart-Ensembles.
Ja, das war ja auch das Lustige. Sie haben nach der Despina zwei Hosenrollen erstmal gesungen.
Ja.
Den Oscar im Ballo und, was mich sehr überrascht hat, auch den Cherubino.
Ja.
Den haben Sie ja fast 50 Mal gesungen, ehe Sie die Susanna gesungen haben.
Ja.
Wie war das? Was ist ja doch eher ungewöhnlich in unseren Tagen, dass eine Sopranistin den Cherubin singt. Haben Sie es gern gemacht?
Ja, das war für mich, also das ist ein Schauspieler,
der
größte Freude, einen Burschen zu spielen, weil ich so zart war und also natürlich mit der Perücke, nach kurze Haare oder sowas und mit diesen ganzen
die Uniform,
die Bilder sehen. Also das ist selbstverständlich, also endlich mal kann ich Schauspieler.
Ah, Sie haben das genossen, ja?
Genossen.
Schön.
Ganz, also das Schauspieler habe ich sehr genossen. Natürlich, wo ich immer mehr mit der Atemtechnik weit gekommen bin, also alles mehr ist Genuss da gewesen. Weil die Atemtechnik ist das Wichtigste, was es gibt.
Definitiv.
Dass du bewusst bist, wie dein Teil von deinem Körper,
den
du nicht sehen kannst, den du nicht berühren kannst. Was
Richtig.
Machst du?
Richtig.
Wie machst du den Mund auf?
Ja.
Besser mach den Mund zu. Ich unterrichte, mach Mund zu und singe. Und ich sage, damit du die Resonanz bekommst.
Ja.
Und das ist mein großer, also auch Erfolg gewesen, weil ich mit dieser Atemtechnik konnte ich immer auf dem guten Platz sie ganz erklären, wie öffnen sie, wie sind auf dem Atem, wie machen sie Stütze. Das sind die wichtigsten Teile meines Unterrichts.
Richtig.
Ganz genau.
Ja. Ja, Mozart wurde dann auch eigentlich der zentrale Komponist in Ihrem Repertoire. Sie haben auch mit vielen berühmten Vertretern dieses Mozart-Ensembles, von dem wir heute so andächtig sprechen, haben Sie gesungen. Zum Beispiel, Sie waren der Cherubino zu Irmgard Seyfrieds Gräfin, die ja selbst eine Susanna-Ikone war. Mhm. Mit Elisabeth Schwarzkopf haben Sie gesungen. Ja. Das war auch Ihre Gräfin.
Ja, ja.
Die Papagena von Erich Kunz. Paul Schöffler war Ihr Kompagnon Alfonso, auch der Graf.
Ja.
Was sind die Erinnerung an diese besonderen Kollegen aus dieser Ära?
Die sind mir immer eine große Inspiration gewesen. Ich war so demütig glücklich, dass ich mit denen, die schon eine weitere, Elisabeth Schwarzkopf oder alle anderen, dass ich mit denen auftreten darf. Und da habe ich sie, das ist meine größte Schule gewesen. Weil alle, wo wir probiert haben, zum Beispiel mit dem Così fan tutte oder Figaro Hochzeit mit dem Krebs, haben wir das eine ganze also vielleicht 20 Vorstellungen gehabt in einer Saison. Und das ist gewesen so jeden zweiten Tag, aber wir haben jeden Tag vor der Vorstellung, wo es wir probiert haben.
Tatsächlich.
Wenn wir am Samstag Vorstellung gehabt haben, aber am Montag zweite Vorstellung, am Sonntag sind wir beim Krebs zu Hause gewesen.
Der hat sie nach Hause geholt und da wurde weitergearbeitet, ja.
Auch, obwohl, also jetzt ist, machst du einmal Probe und gut, ist
genau,
fertig. Das, ja. Dann nächstes Mal erinnerst du dich und so. Nein. Und da kam es dorthin, bei der besonders, was wichtig ist, der stilmäßig von dem. Und diese, seine Liebe zu dir und zu jungen Leuten, wie uns also wirklich getragen hat, war also uns eine größte Unterstützung, was es gibt.
Und konnten Sie die Kollegen und Kolleginnen, eben Schwarzkopf, Seyfried, auch mal ansprechen und konkret fragen, oh, wie machen Sie das? Oder war man da vorsichtig? Ja?
War das nicht. Ich habe es nur beobachtet.
Ja.
Sie dann immer Gratulation gegeben und bei allen Proben war dabei. Die anderen sind weggegangen, weil wenn die Jan Gundula oder wenn die Elisabeth Schwarzkopf war, gerade hat sie ein bisschen Krise gehabt mit der Gräfin. Nicht? Und da hat sie gesagt, Kinder, geht ja alles raus, ich muss mit dem Peppel zusammenarbeiten. Und ich habe dann gesagt, dürfte ich dabei bleiben? Ja, wenn du willst, wenn dir nicht langweilig ist. Habe ich gesagt, nein, ich möchte dabei sein. Bleibe, wenn dir das was nützt, natürlich bleibst du.
Toll.
Ich war so. Und hat sie und ihr Mann sehr viel mit mir befreundet. Und als die Elisabeth Schwarzkopf in Italien oder in Frankreich Gastspiele gemacht hat mit Mozart, haben sie mich eingeladen.
Wirklich?
Und das war es also schon, weil ihr Mann war das schon Manager.
Der große Walter Lecke.
Ja, wollte mir auch helfen, wollte machen und hat mir sehr viel geholfen. Aber dann ist Elisabeth also nicht gut gegangen. Dann ist sie also, den Fach hat sie dann doch in dramatische mehr gegangen und da sind wir nicht mehr zusammen aufgetreten. Und dann hat sie auch aufgehört, nicht mehr gesungen.
Ja, ja.
Aber Kollegin war sie wunderbar, sehr nett. Das war wunderbar.
Toll. Ja, die Susanna und die Zerlina haben sie auch in Salzburg gesungen bei den Festspielen.
Ja, ja.
Das Debüt war aber 1965 wieder mit einer Hosenrolle, der Fjodor in Boris Godunow mit dem berühmten Herbert von Karajan. Erzählen Sie uns von dieser Begegnung mit diesem großen Dirigentengott.
Ja, das war also große Unterstützung. Psychische Unterstützung, wenn ich so ein Dirigent haben wollte. Also er wollte mich überall haben und wer mich noch haben wollte, das ist der berühmte
Karl Böhm?
Kleiber. Er war der Größte.
Ja, das ist nur Ihr größter Dirigent? Ja.
Ja, Kleiber hat mich sehr geliebt, nur wollte mich nach Frankreich, nach Amerika mitbringen, aber um diese Zeit habe ich wahnsinnig viel zu tun gehabt. Dann war er nicht mit dem Regisseur zufrieden. So hat er eine Premiere hat lassen.
Schade.
Hat mich gefragt, ob ich frei wäre. In der Zeit war ich nicht frei. Und so viele Jahre habe ich immer hat man mich gefragt, ob ich der möchte das machen. Und ich konnte nicht. Erst zum Schluss, meine letzte Premiere.
Der Rosenkavalier.
Rosenkavalier, ja, mit ihm.
Das war Ihr Bühnenabschied aus Wien?
Ja.
Auch die Tokio, also die Japan-Tournee?
Ja, Japan.
Und da sind Sie doch nochmal mit Kleiber zusammengekommen. Mit Kleiber. Das war bestimmt wunderbar.
Herrlich, oder? Das war so wunderbar. Das war besonders.
Das glaube ich.
Weil man hatte auch, der Karajan war auch so genial, wie er dirigiert hat, hat gut alles einmal verstanden. Aber der Kleiber, der hat persönlichen Kontakt mit dir.
Ja.
Karajan war ein bisschen
reserviert.
Ja, ein bisschen reserviert, aber ab und zu sehr nett. Und ganz, also was er sagen wollte, hatte ohne Überlegen, ohne Diplomatie, warum müssen Sie da Forte singen? Habe ich gesagt, ja, weil ich habe gedacht, das ist sehr wichtig. Nein, diese Phrase ist nicht wichtig. Singen Sie bitte Piano, kein Problem. Wer hat Sie das gelernt? Hat gesagt, naja, niemand. Ja, bei mir werden Sie Piano singen. Ich habe gesagt, danke, ich werde nicht bei Ihnen, sondern im ganzen Leben weitermachen.
Sehr klug geantwortet, ja. Ja, Sie haben, also der Rosenkavalier spielt ja auch in Ihrem Leben eine wichtige Rolle.
Ja.
Sie haben diese Jungfer Marianne Leitmetzerin 80 Mal gesungen.
Ja, Wahnsinn, das ist wie Papagena.
Genau, das ist, glaube ich, die nächste
Weil
Partie.
Weil Sie keine bessere gehabt haben.
Ist auch gar nicht so eine leichte Partie.
Nein.
Sie ist kurz, aber sehr exponiert.
Nein. Ja, nein.
Die hat dazu singen.
Nein, und das muss tragen. Und das ist zum Beispiel, waren wir in Tokio mit der Staatsoper, mit dem ganzen super ganze Ensemble, was es überhaupt, dass man präsentiert, dass es und also war leider Gottes hat man gesagt, diese Theater, wo wir gespielt haben, ist für mich, habe ich immer gute Gefühl gehabt, hat man gesagt, dich hat man mehr gehört als den Bassen.
ja, das glaube ich sofort.
Das natürliche Art und Weise, ne?
Ja. Sie haben auch 1972 die Sophie gesungen, aber nur ein einziges Mal. Warum?
Ja. Weil ich zurückgekommen bin. Also ich habe das auch Sophie gesungen in Ausland, glaube ich, in Schweiz oder wo war ich da. Aber irgendwie, als ich nach Wien kam, bin ich nicht sehr zufrieden gewesen. Hat ein bisschen manche Schwierigkeiten gehabt. Und ich wollte dann diese Sophie auch besonders raffiniert machen und also technisch. Und irgendwie sind auch nicht genügend Proben gewesen.
Wie so oft im Repertoirebetrieb.
Ja, wie das Opus. Und dann habe ich gesagt, nein, lieber nicht.
Ja.
Ja.
Aber dann, der Rosenkavalier kam dafür noch oft.
Ja.
Mit der Leitmetzerin.
Ja.
Sie waren mit dem inzwischen leider verstorbenen Bass Herbert Lackner verheiratet.
Ja, ja, ja.
Wie war das? Zwei Sänger im Haushalt, man begegnet sich auf der Bühne, dann wieder zu Hause.
Ja, es war also, wir waren Freunde und da sind wir beide nach Frankreich gefahren. Ich habe die Zerlina gesungen und er hat Masetto gesungen.
Sie waren oft auch auf der Bühne ein Paar.
Da auf der Bühne. Und ich war alleine, ich war gerade aus meiner ersten Beziehung, die nicht funktioniert hat, weil ich sehr naiv war. Ich habe gedacht, wenn sich jemand in mich verliebt und ich, wenn sie so viel Geduld gehabt haben und er ist in mich verliebt, dann habe ich immer gefühlt, das ist das.
Ja, ich muss auch.
Das. Ja, das ist das. Aber das ist diese Naivität, wo ich gedacht habe, wenn jemand sich für mich interessiert, er ist ganz genau wie ich.
Ja.
Aber die sind ganz verschieden. Und da habe ich eine größte Schule gemacht, dass ich gesehen habe, also er denkt nicht wie ich. Und dann sind wir drauf gekommen, eigentlich, das sind die Inkarnationen.
Aha.
Also er war nicht so offen wie ich und nicht so geistig entwickelt wie ich. Und ein bisschen, dadurch, ich will nicht schlecht über ihn sprechen, er war ein guter Schauspieler und eine gute Stimme hatte gehabt. Aber irgendwie, manche Reaktionen haben mir nicht gefallen, weil ich würde sowas nie machen. Und als Schauspielerin war ich sehr gut. Und da habe ich ihn oft ein bisschen korrigiert und kritisiert und hat das alles aufgenommen. Aber irgendwie privat ist nicht mehr gegangen.
Ja.
Wir haben unsere Tochter gehabt zusammen und war gut, aber ich war eine doppelte Mutter.
Mhm.
Und er hat genossen, dass er ein Vater ist.
Ja, verstehe.
Und das hat mich gestört, weil ich hatte damals so wahnsinnig viel zu tun, aber man müsste sich mehr mit dem Kind. Und drei Jahre und ich sehe, mein Kind hat keinen Vater.
Aber es ist auch schwer, Mutter und Karriere unter einen Hut zu bringen. Wie haben Sie das geschafft?
Irgendjemand hat bezahlt, das ist meine Tochter, hat bezahlt.
Ja.
Schwer. Ich habe alles, was ich konnte, jede freie Minute für sie, aber trotzdem, manchmal war ich 3 Wochen nicht da. Aber dann war meine Mutter, ich habe gesorgt, meine Mutter oder meine Tante, also lauter gute Leute.
Familie war da.
Ja, Familie war da, aber auch die Großmutter, also die war wunderbar, die Mutter von dem Herbert Lagner, ne? Sie war eine Seele von einem Menschen. Und Claudia hat sie auch sehr geliebt, sehr oft war sie im Land bei denen und das ist sehr gewöhnt. Aber es hat ihr der Vater gefehlt. Und wenn sie ein bisschen mehr Zeit er gehabt hätte, da haben sie immer gestritten.
Ja, die
und das war, das ist ein großes Leiden. Sie hat sehr viel gelitten. Und ich habe das, war ich dessen bewusst und konnte nicht, ich konnte all, nicht sie so erziehen wie eine Mutter, die nichts anderes zu tun hat.
Ja, es ist ein außergewöhnlicher Beruf. Ja.
Es ist auch so.
Ja, ja. Ja.
Obwohl ich alles mit dir geteilt habe und wirklich jede Minute, die frei war, mit dir war und sie ist auch Sängerin geworden.
Tatsächlich. Ja,
ja. Ja. Wunderbare Sängerin. Wer gelitten hat? Mein Enkel. Die Großmutter Sängerin,
ja.
Die Mama Sängerin. Nein, ich will, und er hatte eine wunderschöne Stimme und hatte absolutes Gehör.
Tatsache.
Aber wunderschön.
Er wollte es aber nicht benutzen.
Nein, nein.
Ja. Aber würden Sie sagen, das ist so der schwerste Aspekt des Berufs, eben, dass man nicht so für die Familie da sein kann? Oder was waren für Sie die Schattenseiten dieses Sängerberufs?
Ja, nur Privatleben.
Das?
Schwer.
Ja. Dass man da so viel opfert.
Ja, hm. Ja. Ich habe so gelitten, wenn ich weggehe, 2-3 Wochen, aber ich habe Vertrag gehabt, ich war in Engagement in der, Gott sei Dank, in der Staatsoper,
ja.
Und das ist auch sehr wichtig wegen Versicherung für die Familie und alles, aber es war schwer.
Ja. Wie war es am Opernhaus mit Kollegen und Kolleginnen? War Neid, Missgunst, haben Sie das gespürt? Konkurrenzdruck auch?
Hat ja, das habe ich festgestellt, dass jeder Mensch hat einen schwarzen Punkt im Leben. Und das ist irgendein Mensch, der dich immer stört, dem du nie was getan hast, aber er ist eifersüchtig. Das war die Luzi Pop.
Tatsache, ja. Dass sie beide
wir
wurden
sind fast,
nicht...
fast gleich gewesen, ja. Gleich, ja. Fast immer so angefangen gleich um diese Zeit. Gleich gelebt in diesem Apartmenthaus und so. Aber sie war sehr possessiv. Und zum Beispiel einmal war das ein schlechtes Wetter und konnten wir nicht mit Straßenbahn fahren, weil das war 4-5 Stationen von unserem Haus bis zur Oper. Da haben wir ein Taxi genommen. Und da bei Taxi, und dann sind wir zusammen erst einmal ein bisschen mehr gesprochen. Und da habe ich sie verstanden. Und sie hat sie mir gesagt, wie sie eigentlich ist. Hat sie gesagt, Ich bewundere dich, Olivera. Dass du so ruhig bist, obwohl du weißt, dass überall in der Welt diese und diese Partie singen andere Leute. Ich weiß überall, wo meine Partie jemand singt. Ich bin deswegen so unglücklich.
Wirklich?
Ja.
Das hat sie sich so übergestülpt. Ja. Das ist wirklich schrecklich, oder? Man macht das sich doch, man zieht sich selber so runter.
Ja, schrecklich, schrecklich, ja. Und sie hat überall, wo sie konnte, zum Beispiel mir irgendwie was Schlechtes machen. Wir waren in Amerika und ich war mit der Gundula Janowes immer beste Freundin. Wir haben auch zusammen gewohnt, Zimmer am Zimmer und alles immer geschaut in Amerika, also Kultur oder sowas. Wir haben uns interessiert dafür, was ist besser zu lernen und so. Aber sie konnte mit niemandem befreundet sein.
Schade, oder?
Weil sie ja so sie war, sie, meine Ruhe und meine Sicherheit und mein Erfolg hat ihr wehgetan. Und ich habe verstanden, dass jeder Mensch so jemanden hat. Und das ist schicksalmäßig, um dich zu prüfen, ob du das schaffst oder nicht. Und ich habe das geschafft. Sie tat mir leid.
Es ist doch eigentlich bemitleidenswert.
Ja, es ist. Ja. Und ich habe, wenn jemand gut gesungen hat, er könnte mich, wie die hat so schlecht gesprochen über mich oder sowas, ist mir war wurscht. Aber sie hat schön gesungen. Ich habe gesagt, Lucy, heute warst du wunderbar. Ach so.
Zusammengekommen, also konnten Frieden schließen oder irgendwie die Situation?
Nein, weil letzte war das also in Amerika, wo mir das versucht hat, also ich war zweite Besetzung für die Susanna, sie hat alle Gastspiele für sich genommen und mein Direktor hat gesagt, Olivera, aber wir rechnen, dass du alle, wenn die Luzi also nicht kann, dann bitte, du musst diese, bist du zweite Besetzung. Habe ich gesagt, kein Problem. Dann erfahre ich, irgendwie rufen sie mich um 1 Uhr oder 2 Uhr Nachmittag, dass ich einspringe am Abend, die Susanna. Ich habe gesagt, was ist los? Ja, die Pop ist krank geworden und sie hat gesagt, am Abend wahrscheinlich wird sie nicht singen. Ich habe gesagt, dass sie krank geworden ist, wusste ich nicht, aber sie hat um 9 Uhr war sie schon beim Arzt. Der Arzt hat mich angerufen. Der Arzt, die sind so liebe Leute gewesen. Und die wussten sie diese ganze Beziehung und sowas. Und dass die Miljakovic jetzt wartet auf 2. Uhr, aber es ist schon vorbei. Mittag musst du sagen, nein,
ja.
Hat sie nicht.
Ja.
Aber erst um 2 Uhr hat sie irgendwie, ja, vielleicht oder sowas. Und da hat sie abgesagt um 6 Uhr abends.
Oh Gott.
Und die Vorstellung ist um 7 Uhr. Und ich mit der Gundula bin schon draußen gewesen, haben wir gegessen und haben wir eingekauft. Und
was man so macht an einem kleinen
normal,
Tag.
Normal, normal. Ja. Und da rufte um 6 Uhr, Frau Miljakovic, bitte, also wir müssen einspringen. Gut. Habe ich gesagt, ich kann nicht, ich habe schon gegessen. Es ist Normaltag, ich habe mich nicht geschont, ich bin müde. Ja, bitte, 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 habe ich gesagt, nein. Weil die Luzi ist schon um 9 Uhr beim Arzt. Weil der Arzt hat mich angerufen, Olivera, pass auf, sie hat sich krank gemeldet. Ich konnte nicht glauben, ich habe gewartet, dann um 2 Uhr höre ich von dem Arzt, ja, sie war da, sie will absagen, pass gut auf, Olivera, habe ich gesagt, ja. Wenn offiziell ist, dann springe ich jetzt ein, aber eine halbe Stunde später, nein.
Ja. Und Sie sind da auch vehement geblieben, Sie haben nicht gesungen?
Nein, nein.
Das ist auch Größe.
Aber ich konnte nicht mehr. Ja. Weil, weil wenn du eine Vorstellung hast, du bereitest sie psychisch und physisch den ganzen Tag.
Ja. War auch bei Ihnen so? Also Sie haben den Tag dann über wirklich geschwiegen oder hatten Sie so Rituale?
Ja, ja. Konzentration, geübt, Vormittag, meine Übungen, also homöopathische Übungen machen und was so alles. Also Nachmittag gut essen zu Michael, Nachmittag schlafen bis 3 Uhr Nachmittag, dann ein Kaffee trinken und ein Butterbrot essen und dann bin ich schon um 5 Uhr im Theater.
Ja.
Das war normal.
Ja. Aber Sie zum Beispiel hat das nicht gestört, eben zu wissen, dort singt eine Kollegin vielleicht die Rolle, die ich auch gern gesungen hätte. Na, von sowas haben Sie sich frei
gar
gemacht.
Nicht, gar nicht. Ja. Weil ich hier in der Staatsoper war ich einzige für Mozart.
Ja.
Also in diesem Fach war keine Konkurrenz so viele Jahre. Weil ich gekommen bin, also hat man mich engagiert, statt zwei Italiener.
Mhm, natürlich. Sie haben
hübsche
Fach
Stimme, hübsche Stimme, aber keine Persönlichkeiten.
Ja.
Mozart gesungen, aber nicht gefühlt. Mal in Italien mit der Zauberflöte Gastspiel gemacht haben, wir haben sie auf Italienisch lernen müssen.
Wirklich?
Wollten sie nicht Deutsch.
Aber was ich mich immer gefragt habe in Ihrem Fall, Sie haben zwar das Koloraturfach gesungen, auch das leichte Mozartfach, aber die Stimme hatte immer diesen schönen lyrischen Kern.
Ja.
Warum sind Sie nicht ins nächste Fach gegangen? Eine Gräfin, eine Elvira, eine Margarete.
Ich wollte.
Ja.
Ich habe das alles vorbereitet gehabt. Nicht mehr das Spinner, sondern die Fiordivici oder sowas oder Gräfin.
Ja.
Weil ich habe die Kraft gehabt.
Aber ja, man hört das auch
alles,
in der Stimme.
Alles, ja.
Sie waren ja nie die typische Soubrette.
Ja, nein, eben.
Ja.
Aber es ist in die Zeit, ich war in Klagenfurt und mein Vater lag am Sterben. Nach der Vorstellung in der Nacht habe ich Wagen genommen, nach Leiber gefahren, übernachtet, um 6 Uhr in der Früh schon ersten Flugzeug genommen für Belgrad. Um 8 Uhr war ich 9 Uhr schon beim Vater, ganzen Tag, und dann meinen Wagen nehmen und wieder. Und dann, dieser zweite Tag war das so, musste ich singen. Wie ich gesungen habe, keine Ahnung. Habe tolle Kritiken gehabt, weil war die Zeit, wo ich angefangen habe, mein Papa war noch nicht krank. Aber nach 2 Wochen oder sowas und war das. Und ich war sehr verbunden mit Vater, selbstverständlich. Und das war ein schwerer Schock. jeden Tag. Und er hat mich noch getröstet. Und ich wusste, er wird sterben. Krebs hat er bekommen. Nach 3 Wochen ist gestorben. Und ich wollte nie wieder Pamina singen. Und habe den Holländer alles abgesagt. Weil das war so schwer, diese 10 Vorstellungen zu singen, irgendwie durchzustehen, wo du diese nicht bewusst war. Also ich habe gekämpft, dass ich eine Vorstellung von Anfang bis Ende durchkomme.
Nein. Also das war für Sie auch ein großer Einschnitt in der Entwicklung.
Und dann. Und dann habe ich den zur Überraschung, weil da alles gut gegangen ist, dem Holländer habe ich gesagt, bitte alle diese Verträge muss ich absagen.
Irgendwann kam dann auch, also nicht nur die Sophie oder die Leitmetzerin, eine andere große Strauss-Partie, die Stenka, zu. Und zwar haben sie die gesungen 1969, eine große Neueinstudierung, neben Claire Watson, Eberhard Wächter, Christel Goltz war sogar mit dabei als Adelaide. Wie war diese Erfahrung? Ich meine, Strauss ist ja doch nochmal, man sagt zwar immer, Mozart und Strauss sind sehr ähnlich, aber für eine Strauss-Partie braucht es dann doch nochmal ein bisschen mehr, oder?
Ja, aber ich habe viele Vorstellungen vorher gehabt. Ich habe viele Erfahrungen schon gesammelt. Ich habe gute Kondition gehabt. Und mit der Stenka habe ich natürlich sehr viel gelernt, weil das ist eine andere Partie. Es ist Richard Strauss und so. Wie ich habe früher mal ein bisschen Sophie Rosenkavalier auch studiert oder sowas. Und hat mich, also die Stenka hat mich wieder viel Schritte nach vorne gebracht. Weil erstens habe ich mich verliebt in diese Partie, weil ich sie spielen konnte.
Eine herrliche Partie.
Weil ich so viel erleben durfte auf der Bühne und weil ich diese Punkt geschafft habe, wo die Olivera dabei war, aber Stenka ist auf der Bühne. Stenka singt, Olivera passt auf. Und das Ganze, also das Sujet oder das Ganze, also das Psychische, was diese Stenka bringt, dann lernt man fürs Leben.
Auch so eine tragische Figur,
ja,
oder?
Ja, ganz.
Es geht einem doch sicherlich nahe auch, so
ja, ein natürlich, Schicksal. Da kommt, da leidest du.
Ja.
Leidest du, weil ohne dem kannst du nicht, nur du musst diese Leid beherrschen, dass ich nicht stirb.
Ja,
aber, und das ist diese Meditation, was ich eben gelernt habe, was ich durchsuchen, was mache ich mit der Atemtechnik oder so, was mich beruhigt. Und dass ich hinter der Bühne dann entdeckt habe, wie ich drauf gekommen bin, ich habe Ihnen danke.
Ja.
5 einatmen, 5 halten, 5 aushalten, 5 einatmen, 4 halten, 5. So ungefähr 15 Minuten. Und du bist in Alpha. Du bist schon nicht da auf dieser Welt.
Herrlich.
Wunderbar. Und Frau Miljakovic, ich gehe auf die Bühne, ganz ruhig. Herz ist in Ruhe. Brauchte ich immer 10 Minuten, was zu singen, um ein bisschen sich zu beruhigen. Aber da mit diesen Übungen, die ich jetzt meinen Schülern dann weitergegeben habe, konnte ich das sein, was das Mozart oder Komponist also von der Partie haben wollte. Also das war ich wirklich 24 Stunden, nur das war ich. Das hat mich getragen nachher und vorher. Ich war das.
Toll.
Und das ist das, was Wichtigste ist, dass du dich in andere Partie hineinlebst. Und das kannst du, wenn du keine psychischen Probleme, technische Probleme hast.
Ja. Aber auch aufpassen, dass man nicht die Probleme der Rolle auf sich überträgt, oder?
Nein,
ist Ihnen das auch mal passiert, dass Sie das mitgenommen haben?
Nein.
Konnten Sie trennen?
Das war irgendwas in mir drinnen, dass das diese Trennung gemacht hat.
Ja.
Ich habe die verstanden, die Partie habe ich verstanden und habe sie durchgelebt, so wie sie ist. Aber nach der Vorstellung war nur meine große Freude, dass ich das geschafft habe.
Ja.
Und das weiß man nicht, das muss ich sagen, was da wichtig ist in dem Moment, wenn du so auf der Bühne interpretierst. Nachher weißt du keine Ahnung, wie du gesungen hast.
Das, ja, kann ich nachvollziehen. Es gibt diese Abende, wo man irgendwie neben sich steht. Ja.
Und dann kommen die Leute und, mein Gott, Olivera, was, heute warst du, das ist mir in Japan passiert.
Ja.
Phänomenal, habe ich gesagt, so, keine Ahnung.
Ja, das kenne ich. Ja.
Nein, weil ich derart die drinnen war. Und das ist das Wichtigste, diese Konzentration. Sich in eine Partie hineinleben. Aber das kannst du wirklich, wenn du deine Technik beherrschst.
Ja, wenn du sicher bist. Ja.
Wo du nicht überlegst, jetzt habe ich keine Zeit. Ich muss singen. Aber Olivera singt. Und die ist auf der Bühne. Ne?
Hatten Sie im Leben mal so etwas wie eine Stimmkrise, wo die Stimme nicht so lief, wie sie sollte?
Oh ja, natürlich. Das ist mir passiert und das ist, davon habe ich auch sehr viel gelernt.
Das glaube ich.
Weil einfach es ist hormonell gewesen.
Ja.
Und es ist, bei Frauen kann das passieren. Manchmal früh, manchmal später. Und das ist mir passiert, dass ich eigentlich, habe ich Gefühl gehabt, ich kann meine Stimme nicht kontrollieren. Es ist irgendwie, als ob ich ein bisschen heiser bin oder es irgendwie geht das nicht, aber ich weiß nicht warum. Und damals habe ich diese Atemübungen nicht gekonnt. Also da müsste ich das mit Übungen und mit der Konzentration und mit den Übungen manchmal überwinden und zu einer gewissen Ruhe finden, um nicht Angst davon bekommen, dass es nicht gegangen ist und dann es ist aus. Nein, es ist jetzt momentan, ich habe gewusst, warum ist das passiert und das ist das Wichtigste. Beim Arzt braucht er nicht zu gehen, war mein bester Arzt. Habe ich alles schon gelernt und wusste ich ganz genau, ich muss jetzt ein bisschen pausieren. Habe ich was notwendig ist, habe ich dann abgesagt für 2-3 Tage Ruhe und dann wieder ausrasten, nachdenken, wieder beginnen, sofort also zu üben. Und in dem Moment, wo die Psyche zusammen mit dem Körper in Ordnung ist und zusammen mit dem Kopf, war das Wichtigste, kam alles wieder zurück.
Wie toll.
Und dann hat man natürlich, das ist wiederum für meine pädagogischen Weg wichtig gewesen, diese Fehler, was dir passieren auf der Bühne oder gesundheitlich, was dir passiert auf der Bühne. Weil da lernst du dich kennenlernen.
Oh ja. Und das können Sie dann auch an Ihre Schüler?
Ja.
Weitergeben, diese Erfahrung, auch wie man sich aus so einer Situation wieder befreit und Stärke vor allem entwickelt, da rauszukommen.
Natürlich.
Sie arbeiten gern mit der nächsten Generation, das macht Ihnen Freude, ja, die jungen Sänger und Sängerinnen vorzubereiten?
Natürlich. Mir macht es Freude und Ihnen macht es Freude. Wenn Sie eine gewisse Zeit überwinden und spüren, dass das leichter geht.
Herrlich.
Mit Singen, leichter geht, was Sie alles... Aber das viel muss man denken.
Ja. Sie haben von 1986 bis 1992 auch hier das hiesige Opernstudio unterrichtet.
Ja.
Sie waren Gastprofessorin in Tokio. Sie leiten viele Meisterkurse. Viele Ihrer Schüler sind auch große Sänger. Zum Beispiel, ich habe schon gesagt, eine meiner absoluten Lieblingsköniginnen der Nacht, die Anna Dorolowski, haben Sie hervorgebracht. Da ist man doch auch stolz, was man so alles durch die Schüler wieder erreichen kann,
ja,
oder?
Ja, ich würde sagen, nicht stolz, weil das ist für mich, stolz zu sein, ist mir ein bisschen negativ.
Ja, verstehe.
Ich bin glücklich.
Oh ja.
Ich bin glücklich, weil stolz würde ich sagen, ich bin bescheiden. Und wenn ich stolz bin, ja, ich kann sagen, ich bin stolz auf dich.
Wie sehen Sie persönlich die Entwicklung der Oper? Mit Regie, mit allem, wie Oper heute gemacht wird. Haben Sie da Sorge, wie die Oper ins nächste Jahrhundert kommt? Oder finden Sie das in Ordnung, wie alles sich entwickelt?
Ich habe Sorge. Ich habe Sorge, weil ich viele Sachen erkenne. Weil jetzt kommen die Generationen, zum Beispiel von den Sängern, die brauchen Hilfe. Weil schon an der Hochschule hast du keine gute Lehre. Die brauchen Hilfe. Dann zweite Sache, sind die Regisseure jetzt sehr schwach geworden. Und dritte Sache, die wichtigste ist, dass wir hier in Wien verdorben sind. Von guten Produktionen, von besten Dirigenten, von besten Interpretationen, von besten Korrepetitoren, von besten mit dem Open Studio, das wir gehabt haben. Ja. Wirklich also sind wir sehr verwöhnt. Und die schlechteste Vorstellung an der Wiener Staatsoper ist noch immer die beste Vorstellung irgendwo statt in Mainz oder irgendwo in Deutschland.
Ja, verstehe.
Und jetzt hat der große Fehler unsere Rostitsch gemacht. Er hat 10 Produktionen, fertige Produktionen gekauft. Ja. Er ist sehr klug und er ist sehr gebildet. Er hat hier studiert. Schon mit 18 Jahren war er hier und alles. Aber Erfahrung mit der Oper hat er auch gehabt, aber mit Inszenierung nicht. Da muss man auch eine gewisse Begabung haben oder sowas, weil er hat diese Inszenierungen gekauft, ihm haben gefallen und hier sind grauenvolle Sachen. Jetzt haben wir 2-3 Leute, die sehr gut sind, Sänger, sind außer auch von Open Studio. Die waren nicht im Programm, aber von Open Studio haben sie gehört, haben sie wunderbar im Tenor gemacht. So, Elisir d'Amore wurde übertragen. Erste Mal habe ich...
Also Sie interessieren sich auch, Sie gehen auch in die Vorstellung noch selber und hören sich junge Sänger an? Oder ihr besuchen Ihr altes Haus oder eher nicht?
Naja, jetzt wo die Pandemie war und wo mir das passiert ist, war sehr schwer für mich. Aber wenn zum Beispiel jetzt, war ich gestern in einem Konzert in der Ebersaal, das ist jetzt wird das Konservatorium, Beethoven-Konservatorium sein, wo ich Direktorin geworden bin.
Och, wie schön.
Aber unter einer Bedingung, nur dass ich nicht jeden Tag dorthin gehen muss, ja, weil das ist für mich zu viel. Und habe ich gesagt, alle Sitzungen, alle Besprechungen hier bei mir.
Na, wenn das geht,
und
wunderbar.
Jeden Tag rufen sie mich an, ich bin bereit, euch also meinen Rat zu geben.
Toll.
Und alles andere interessiert mich nicht.
Ja. Es ist unfassbar, was Sie auch heute noch für die Musik und für die nächsten Generationen tun. Ich habe zum Beispiel gelesen, auch für das Nationaltheater in Beograd, Sie stiften Instrumente.
Ja.
Ja, also das ist Ihnen so ein Herzenswunsch, dass die Kultur...
Es zu geben, ja, zu helfen. Zu helfen.
Das ist unfassbar. Also es beeindruckt mich schwer.
Ja,
ja.
Das habe ich auch meinem Enkel gelernt, weil ich unterstütze auch eine Organisation. Das ist ein Heim für Kinder, die keine Eltern haben und nie gehabt haben. Und da haben wir hier viele Benefizkonzerte gemacht und auch in dem alten Rathaus. Und ich habe ein Jahr immer Geld gesammelt und wollte ich dann, also weil ich nicht so frei bin. Und mein Enkel ist immer einmal um die Weihnachtszeiten nach Beograd zu meinen Eltern und zur Familie gegangen und hat dieses Geld mitgenommen. Und ich habe gesagt, so, weißt du, das sind die laute Kinder, die nie Eltern kennengelernt haben. Aber sie haben eine gute Erziehung jetzt, gute Lehre. Und jetzt helfe ich, so viel ich kann, mit diesem Geld. Sie brauchen, einmal haben sie 24 Daumendecken gebraucht oder haben sie 30 Betten gebraucht oder sowas. Dann hat man dieses Geld gewechselt und er ist mit meiner Cousine gegangen und hat das alles gekauft und dann denen gegeben.
Großartig.
Und das war wichtig, dass ich habe ihm das geben wollen, dass er lernt, es zu geben.
Sie haben ja nie Pause. Also Sie sind so aktiv, nein, musikalisch, außermusikalisch, ja, kümmern sich so viel. Ja. Hält Sie das lebendig?
Ja, natürlich. Das ist meine Aufgabe im Leben. Das ist die Lebensphilosophie und verstehen, warum wir jetzt auf dieser Erde sind. Und das ist, was ich gesagt habe. Nicht das erste Mal, wo ich erfahren habe und mehr in diese Alternative hineingekommen bin. Dann habe ich so viel gelesen und die Menschen getroffen haben, die mir viele Antworten gegeben haben. Dann habe ich verstanden, was heißt Schicksal. Was ist deine Aufgabe? Dass wir alle gleiche Aufgabe haben, nur wir sind nicht alle alle reif und geistig oder ja, geistig und menschlich so viel reif, braucht man ja gewisse Jahre, Erfahrungen und natürlich Leute um dich, die denken eventuell wie du oder brauchen deine Gedanken. Weil sagt man, nicht einmal, das ist sehr wichtig auch, nicht einmal das Wort, was wir sprechen, hört man, sondern deine Gedanken. Und dann lernst du Kontrolle zu haben über sich selber. Und das ist wichtig. Und wichtig ist in diesem Leben nur, dass wir bessere Menschen werden. Andere Aufgabe haben wir nicht, aber wir haben einen Beruf, durch den wir das machen können.
Sie haben mir vorhin etwas so Schönes gesagt, was ich auch hier an der Stelle gerne nochmal erwähnen möchte. Sie meinten, das, was wir jetzt als Sänger, als Musiker erleben, das ist der Lohn für etwas, was wir davor in einem anderen Leben vielleicht schon mal
richtig
angestrebt haben. Oder,
richtig. Ja. Ist auch logisch. Wenn du denkst, in diesem Leben zum Beispiel, ich habe das jetzt gut gemacht, ach, das ist das Resultat, ist wunderbar. Das ist jetzt Resultat, weil ich das gut gemacht habe.
Die Belohnung.
Immer kommt die Belohnung. Und auf diese Belohnung glaube ich. Und auf diese Belohnung müssen wir bewusst sein, dass dieses Leben nicht umsonst ist. Und was wichtig ist, was wir lernen in diesem Leben. Und was ich sage, ich bete jetzt, ich bin jetzt ganz, also bete für andere Leute, bete für mich, bete für die Familie, weil ich spüre, dass diese Positivität und diese Gebete helfen Menschen. Weil die kommen von tiefster Seele. Und wenn du das langsam, diese Fortschritte machst, dann bist du in der Seele immer reicher und reicher. Und bist du ruhiger und ruhiger. Und siehst du, wenn manche Probleme gibt, wie jetzt zum Beispiel, also dass das alles wahnsinnig teuer geworden ist, aber du hast gleiche Gehalt oder gleiche Pension. Und auf einmal siehst du, Pension ist fast so klein und die Miete ist viel größer jetzt geworden oder sowas. Da musst du viel überlegen, aha, es wird schon eine Lösung werden.
Ach schön, aber ja, das ist doch ein schönes Fazit, dass auch wenn man viel gibt, man auch viel bekommt. Das ist ein schöner Abschluss für dieses so schöne Interview. Okay. Eine letzte Frage habe ich noch. Das ist immer eine Frage, die stelle ich an die ehemaligen Sänger und Sängerinnen. Eine ganz hypothetische.
Ja.
Stellen Sie sich vor, Sie gehen heute Abend ins Bett, wachen morgen früh auf und sind wieder auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Die Stimme, so wie sie schöner nicht sein könnte, körperliche Kraft. Und die Wiener Staatsoper, sagen wir, bietet ihnen an, am Abend auf die Bühne zu gehen mit einer Partie ihrer Wahl. In welcher Partie würden wir Frau Kammersängerin Olivera Miljakovic hören?
Mein Gott, würde ich alle gleichzeitig machen.
Aber gibt es eine, die sie am meisten reizt?
Ja, Susanna natürlich. Ja, Susanna. Sie ist die Philosophie.
Ach, wie schön.
In sich selber. Man kann mit Susanna viel lernen.
Ja.
Weil das war, was also, sie ist das wichtigste Person in der, alle in der Oper.
Eigentlich ist es Lenozzi, alle, die ist Susanna.
Alle diese Figaro-Hochzeit, Don Giovanni, alle diese sind die wichtigsten Persönlichkeiten. Ne? Und das ist das, du hast die ganze Geschichte in deiner Hand und alles hängt von dir ab. Und wie du die führst, du führst andere mit dir. Und alle sind von dir abhängig, weil Susanne sagt, das ist wichtig zu machen, das ist wichtig zu machen, das muss man noch machen, das muss man noch machen. Sie arrangiert alles.
Und die Rosenarie hat sie auch noch nach ihrem Bühnenabschied lang begleitet.
Ja.
Sie haben sie oft noch in Konzerten gesungen, habe ich gesehen.
Ja.
Also die liegt ihnen auch am Herzen.
Das ist also wirklich mein Cavallo di Battaglia, wie man sagt. Also Mozart oder Susanne.
Frau Kammersängerin, ich danke Ihnen so herzlich für dieses unglaubliche Interview, für diese privaten, schönen Einblicke in Ihre große Karriere und auch in für diese philosophischen Momente, die mich sehr berührt haben. Ich danke Ihnen von Herzen und wünsche Ihnen für die Zukunft von Herzen nur das Beste. Möge alles, was Sie der Welt geschenkt haben, zu Ihnen zurückkommen.
Danke vielmals. Ich denke immer nicht, dass ich zurückbekomme, sondern was ich nur geben soll.
Das zeichnet
ja,
Sie aus.
Natürlich, das ist es. Aber ich danke Ihnen, weil ich freue mich immer, wenn ich eine Persönlichkeit kennenlerne, wie ich sie heute kennengelernt habe. Ah, ja. Aber Sie sind ein begabter Mensch, unglaublich.
Dankeschön.
Und das, ja, was Sie alles schon vorbereitet haben, phänomenal.
Frau Miljakovic, alles, alles Liebe für Sie und nochmals herzlichen Dank für alles. Bleiben Sie der Welt noch lange erhalten.
Danke vielmals. Das ist mein großer Wunsch.
Möge
und Sie unterstützen. Danke. Ich hoffe, ich bete deswegen jeden Tag dafür, weil ich weiß, dass ich, solange ich lebe, weiß ich, dass ich was Gutes tun kann.
Ja.
Und das ist mein Ziel.
Möge es so lange weitergehen.
Ja, möge.
Danke, danke, danke.
Danke, lieben Gott. Ja. Danke Ihnen.